Wir haben heute die Möglichkeit, zum Wiener Grünen Kulturprogramm Fragen zu stellen. Das Ganze wird folgendermaßen ablaufen. In der ersten Hälfte werden ich und die Frau Petsch, die seit 87 Mitglied der Kulturredaktion der Presse ist, vermutlich abwechselnd Fragen an den Herrn Schreuder stellen, der designierte Kultursprecher der Wiener Grünen ist. Im zweiten Teil gibt es dann die Möglichkeit, von Publikum Fragen einzubringen und die dann auch gemeinsam eben zu diskutieren. Sollte es irgendwelche akuten, wichtigen Einwürfe geben, sind die auch jederzeit möglich. Vielleicht einsteigend, die Wiener Grünen haben ja 2005 ein Kulturprogramm herausgegeben, das relativ umfangreich ist, vor allem im Vergleich zu dem, was von den anderen Wiener Parteien, also von den im Gemeinderat vertretenen Parteien kommt. Nun ist 2005 doch eine Weile her. Was sind denn, wann wird es denn eine überarbeitete Version geben und was ist da an Neuerungen gerade im Entstehen? Vielleicht als Einstieg.
Ja, also das Wahlprogramm der Grünen Wien, das gesamte Wahlprogramm, das ist derzeit in Ausarbeitung. Also ich habe natürlich meine Kulturbeiträge da schon teilweise dabei. Vieles, was aber im Kulturprogramm 2005 steht, ist heute nach wie vor aktuell. Was jetzt nicht weiter verwundert, vermutlich, zumal es ja auch dieselben Proponenten sind, die auf Wiener Ebene sozusagen vor 2005 gearbeitet haben, also in dieser Legislaturperiode. Manches hat sich auch geändert. Also ich erinnere nur an die Erhöhung der Filmförderung beispielsweise, die wir uns gewünscht haben, die auch explizit im Programm drinsteht. Das ist zum Beispiel in dieser Legislaturperiode gemacht worden und das finden wir auch gut so. Im Prinzip ist dieses Programm nach wie vor gültig. Worum es jetzt geht, ist natürlich die Erweiterung. Also es gibt viele neue Themen, die entstehen und auch neue Interessen und neue Diskussionen, die entstanden sind und auch neue Rahmenbedingungen. Und da immer wieder anzupassen, also Kulturprogramm kann ja nie etwas Starres sein, sondern ist immer etwas, was in Bewegung eigentlich sein sollte. Was ich mir wünschen würde, daran haben wir gearbeitet, aber das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Legislaturperiode machen können, nicht im Wahlkampf, ist wirklich dieses Programm online zu stellen, wie eine Art Wikipedia und auch Menschen einzuladen, immer daran weiterzuentwickeln, weil ein Kulturprogramm kann nur ein Work in Progress sein. Und ich glaube, die Zeiten, wo die Demokratie, also die Zeiten der Politik, wo man kommt und sagt, wir haben die Lösungen, die sind jetzt endgültig vorbei. Demokratie sollte ja eigentlich ein Diskussionsprozess, ein kontinuierlicher sein. Und so sehe ich auch ein Kulturprogramm, als kontinuierlichen Diskussionsprozess.
Passt dann. Ja, mich würde vor allem interessieren, was können die Grünen wirklich bewirken, weil die Sozialdemokraten sind in Wien sehr stark. Es gibt ja Städte, die mit rot-grüner gemeinsamer Stadtregierung, aber Kuschelkurs wird sich wahrscheinlich für die Grünen in Wien nicht wirklich auszahlen. Trotzdem gibt es manchmal gemeinsame Beschlüsse, wie bei der Theaterförderung, bei der Off-Theaterförderung. Aber letztlich machen die Sozialdemokraten hier, was sie wollen. Vieles machen sie gut, vor allem haben sie sehr viel Geld. Aber und vor allem, sie regieren ja in einigen Bezirken. Was können sie wirklich konkret jetzt durchsetzen, außer Diskussionsprozesse machen und Programme schreiben?
Naja, also die Chance, dass die Sozialdemokratie nach der Wahl im Oktober weiterhin alleine regiert, ist ja etwas geringer als 2005. Also es ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre absolute Mehrheit verlieren als je zuvor, also als lange zuvor. Ich meine, es gab natürlich schon eine Koalitionsregierung zwischen 2001 und 2005. Nichtsdestotrotz muss ich auch die Sozialdemokratie auch die Frage stellen, wollen wir sozusagen eine moderne, innovative, spannende Partei sein oder machen wir the same business as usual? The same business as usual wäre sozusagen, wenn sie auf die ÖVP zugeht, ja, und um mit der ÖVP eine Koalition zu machen, innovativ wäre es, mit uns eine Koalition zu machen. Das ist ja auf Landesebene in Österreich nirgendwo gibt. und soweit ich weiß, auch auf Gemeindeebene nicht. Also immer dort, wo Rot-Grün möglich gewesen wäre, waren es dann die Sozialdemokraten, die es nicht gemacht haben, aus welchem Grund auch immer. Also es wurde dann immer Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz. Und das ist sehr bedauerlich. Ich hoffe, also ich weiß es ja aus dem Gemeinderat, es gibt sehr viele Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, die sich gerne mit uns zusammentun würden. Und da ist natürlich in Koalitionsverhandlungen auch sehr viel umsetzbar. Da meine ich jetzt nicht die Personaldiskussionen, die sind uninteressant, aber die thematischen Diskussionen sind natürlich hochinteressant und die Kulturpolitik wird sicher auch eine Rolle spielen.
Ja, aber Sie werden wohl kaum den Kulturstadtrat hergeben, außer es ist irgendwie ganz gravierend, oder?
Das weiß ich nicht. Also 2001 haben Sie
es getan. Ich meine, letztlich hat man da als Minorpartner oder wie man das als Minderheitenpartner nicht viel Chancen auf diese. Das wird ja auf anderen in anderen Bereichen ausgebackelt, um es mal so böse zu sagen, als in der Kultur, die ja ein Nebenschauplatz ist in solchen Verhandlungen.
Naja, es gibt natürlich einen großen Unterschied da bezüglich Koalitionsverhandlungen zwischen uns und der ÖVP. Ich vergleiche das immer mit dem Kuchenbacken. Wenn ÖVP und SPÖ gemeinsam eine Koalitionsverhandlung führen, dann geht es darum, wer kriegt welchen Teil des Kuchens. Also da geht es wirklich um Posten. Was wir ganz gerne tun würden, ist den Kuchen neu backen. Also gewisse Kulturen und Unkulturen, die sich einfach breit gemacht haben, wie zum Beispiel die ganzen Parteienförderungen, dann die auch noch aus dem Kulturbudget sehr oft kommen, ja, einfach das mal abzustellen. Beziehungsweise Initiativen, die es auch gibt, die mitunter vielleicht sogar gute Arbeit machen, aber die immer unbedingt im Vorstand müssen dann immer drei SPÖ-Gemeinderäte sitzen oder so. Ja. Dass das endlich einmal aufhört und dass man da auch einen anderen Zugang überhaupt zu diesen demokratischen Strukturen hat. Dass es einfach nicht geht, dass Subventionsempfänger auch gleich die Subventionsgeber sind.
Stichwort.
Versteht man mich so schlecht? Soll ich ein bisschen deutlich ins Mikrofon sprechen? Ich habe jetzt das Mikrofon ein bisschen näher gerückt, in der Hoffnung. Ich habe jetzt zum Schluss gesagt, es geht zum Beispiel um die Parteienförderungen, nicht? Es gibt sehr viele Kulturinitiativen, da sitzen dann, nicht nur in der Kultur übrigens, da sitzen dann in den Vorständen immer irgendwelche SPÖ-Gemeinderäte und das ist einfach eine Unkultur, die man abstellen muss, dass Subventionsempfänger gleichzeitig auch Subventionsgeber sind.
Stichwort Unkulturen. Die SPÖ ist ja in den letzten Jahrzehnten, kann man durchaus sagen, quasi maßgeblich gestaltende Fraktion, wenn es um Kulturpolitik geht, also nicht nur, wenn es um Kulturpolitik geht natürlich, aber was sind denn da die größten Kritikpunkte seitens der Grünen an der Kulturpolitik der Wiener SPÖ?
Ja, wir haben jetzt gerade draußen darüber ein bisschen philosophiert und diskutiert. Was mir auffällt ist, und das finde ich traurig, dass jetzt im Vergleich, sagen wir mal, mit den späten 80ern oder frühen 90er Jahren, die Kultur nicht mehr die Bedeutung hat, die es einmal hatte, im öffentlichen Diskurs. Also wenn ich jetzt vergleiche die Zeiten, sagen wir mal, Zilke Pasterk mit der Zeit Häupl, Meilert, Pokorny, dann ist die Kultur nicht mehr so ein wesentlicher Faktor im öffentlichen Diskussion. Vom Bürgermeister Häupl kenne ich eigentlich kaum kulturpolitische Aussagen, eigentlich so gut wie gar keine. Also er hält sich da immer recht vornehm raus und lässt seinen Stadtrat machen. Die einzige kulturpolitische Äußerung in dieser Legislaturperiode, die mir jetzt in Erinnerung ist, war der Augartenspitz. Einfach zu sagen, ich will dort die Sängerknaben und kein Filmarchiv. Eine andere Aussage kenne ich nicht von ihm in dieser Legislaturperiode und das finde ich bedauerlich, weil ein Kulturstadtrat oder Stadträtin braucht ja auch die Stadtregierung, braucht einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, die auch mitdenkt, braucht einen, auch den Finanzstadtrat oder Finanzstadträtin, die dementsprechende Budgetmittel zur Verfügung stellt und auch die Bedeutung von Kultur versteht. Das heißt, Kultur kann nie einzig und allein im Kulturausschuss unter Kultursprecher, Sprecherinnen stattfinden, sondern muss einen viel breiteren Diskurs haben. Und das werfe ich der SPÖ vor, dass Kulturdiskurse in dieser Stadt eigentlich nicht mehr in der breiten Öffentlichkeit stattfinden.
Was würden Sie denn ändern, wenn Sie Kulturstadtrat würden? Welche Projekte würden Sie verfolgen? Was würden Sie konkret machen, wenn Sie Zeit hätten, also so eine Legislaturperiode oder so?
Eine Legislaturperiode ist ja leider immer verdammt kurz. Also 5 Jahre ist immer verdammt kurz. Aber es gibt mehrere Punkte, die mir wichtig sind. Ein Punkt, den ich jetzt auch in das Kulturprogramm jetzt neu einbringen möchte, das liegt auch daran, dass ich selbst ja am Max-Reinhardt-Seminar war und den Faktor Ausbildung ganz gut kenne, ist, dass ich finde, dass der Zugang zur Kultur für Menschen, die jetzt vielleicht noch aus kulturfernen Schichten stammen, in Wien enorm hoch ist. Also Kultur findet in Wien ja vorwiegend rund um die Ringstraße statt. Außerhalb des Gürtels dann schon, dort wohnt man, arbeitet man und jobbt man. Aber Kultur gibt es dort nicht mehr viel, vielleicht außer ein paar Multiplex-Zentren. Also dort findet vor Ort es findet ein bisschen was statt, das weiß ich schon, aber sehr, sehr wenig. Ich glaube, dass wenn man auch von gerechter Verteilung spricht, meistens wenn es um Steuern geht, dann sollte man vielleicht bei der Kultur auch um eine gerechte Verteilung, über eine gerechte Verteilung innerhalb der Stadt diskutieren, wo Kultur einfach erfahrbar ist, erlebbar ist und wo man es auch lernen kann. Also was mir zum Beispiel gut gefällt, ist in Paris, da gibt es sehr viele kleinere und größere, sehr unterschiedlich, so Kulturstätten, die wirklich ganz bewusst in Vierteln, auch problematische Vierteln, hingestellt werden. Dann können dann junge Leute Proberäume benutzen, sie können Musik machen, sie lernen Musik kennen. Dort gibt es auch ein Budget, das heißt, die können dann auch irgendwie einen berühmten Musiker einladen, sei es ein Rapper, sei es ein Rocker, sei es ein Klassiker, die dann mit den Jugendlichen auch anfängt zu lernen und mit ihnen zu jammen und was auch immer. Und das fehlt in Wien sehr. Also ich glaube, dass wir da, und das ist nicht nur eine kulturpolitische, wäre nicht nur eine kulturpolitische Leistung, es wäre meiner Meinung nach eine integrationspolitische, eine sozialpolitische, eine jugendpolitische Leistung, dass wir da viel mehr machen müssen. Also ich wünsche mir wirklich so Grätzl-Kulturzentren. So kleinere bis größere, wo es Proberäume gibt und wo man einfach auch spielerisch, außerschulisch, das halte ich für ganz wichtig nebenbei bemerkt, weil Schulen, die haben dann meistens sowas Top-Down-mäßiges, ja, wo man einfach Kultur viel besser erlernen kann. Was wir haben, sind Musikschulen. Aber wie wir auch von Kontrollamtsberichten kennen, sind die Musikschulen teilweise gesundheitsgefährdend, also da wächst der Schimmel an der Wand. Wir haben viel zu wenig. Und dann, wenn man dann einen Platz kriegt in so einer Musikschule, dann gibt es natürlich so noch immer die klassische Wahl, sagen wir mal, ich sage jetzt bewusst provozierend, Blockflöte oder Violine, aber zum Beispiel Keyboards oder DJing oder mal Popmusik zu machen oder auch ethnische Musikinstrumente zu erlernen, das ist nicht möglich in Wien.
Das sind jetzt voll nette und humane Ansätze, aber ich glaube, mehr gewinnen werden sie, wenn sie ein neues Stadtmuseum bauen, weil dann steht dann drauf und der Markus Schreuder eröffnet. Was halten Sie davon?
Sie waren sich von einem neuen Wien-Museum halt. Jetzt habe ich gerade eine Kurve kratzen müssen. Prinzipiell eine sehr spannende Diskussion. Wie immer bei Diskussionen, wenn etwas Neues kommt, etwas Neues oder eine gute Idee kann man schlecht umsetzen oder gut umsetzen. Gesamtschule, es gibt schlechte Gesamtschulen, es gibt gute Gesamtschulen. Und so ähnlich ist es natürlich mit einem Neubau des Wien-Museums. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Ich persönlich halte sehr viel davon. Die Dauerausstellung, die wir derzeit zu sehen haben, die gehört wirklich dringend neu gemacht und sie gehört auch flexibler gemacht.
Also würden Sie einen Neubau machen oder nicht?
Ich würde einen Neubau machen. Ja. Ich würde es wagen, aber ich würde es nicht unter allen. Also was mir wichtig wäre, ist eine partizipative Geschichte. Das heißt, zum Glück hat das Wien-Museum selbst jetzt Symposien veranstaltet, wo es genau um diese Fragestellungen gibt und haben auch Beispiele anderer Länder und Städte gezeigt. Also es gab sehr viele Referentinnen und Referenten. Mir hat es sehr gut gefallen, was sie zum Beispiel in Auckland oder in Sao Paulo gemacht haben. Dort gab es wirklich Community-Gespräche. Man ist wirklich in die Communities gegangen und sagen, was wollt ihr von einem Museum? Was ist euch wichtig? Was ist denn für euch eigentlich diese Stadt? Was macht diese Stadt aus? Ja? Was ist denn sammelnswert? Was ist denn ausstellungswert? Was ist es, was Wien ausmacht? Ja? Wo kann man sozusagen die Topografie einer Stadt, die Geschichte der Stadt, aber auch die Gegenwart der Stadt, vielleicht auch die Zukunft einer Stadt, nachvollziehen, erleben? Und die haben unglaublich viele Menschen eingeladen, daran teilzunehmen. Wenn man das Wien-Museum also eine reine kuratorische Geschichte macht, wir machen jetzt eine Ausstellung und zeigen es euch und dann kommt es her, dann ist es schlecht gemacht. Wenn jetzt von Anfang an die Chance ergriffen wird, dass man das Wien-Museum quasi wirklich auch neu erfindet und sagt, alle gemeinsam in einem öffentlichen, breiten Diskurs, dann kann es eine super Sache werden.
Vielleicht, um kurz zurückzukommen zum Thema der soziokulturellen Räume, sprich dieser Schnittstelle zwischen Kultur, Jugend, Kretzelpolitik etc. und Ähnlichem. Das ist ja ein Thema, das auch für die E-Kultur Wien sehr relevant ist, weil viele von den Initiativen sich genau auf diesen Schnittstellen befinden. Gerade da habe ich die Beobachtung, dass da eigentlich sehr wenig, erstens, dass es das Problem ist, dass man bei der Stadt bei verschiedenen Magistraten verortet ist und dass es da wenig Schnittstellen gibt. Und zweitens, dass auch budgetär die meisten dieser Projekte mit sehr, sehr wenig Geld ausgestattet sind. Also in Wien kann man ja, gibt es da diese Statistik, die 27 größten Institutionen bekommen 71%, wohingegen die 542 anderen quasi 29% bekommen. Also das ist mal so im Top-Bereich die Verteilung. Für die freie Szene ist es dann ein sehr, sehr viel geringerer Wert. Da ist gerade eine Studienarbeit zu dem Thema. Aber wie soll dann jetzt diese soziokulturellen Räume, wie soll da mehr entstehen? Was sind da konkrete Ansätze, damit das in Wien gefördert werden kann? Also wie soll das aus Perspektive der Grünen unterstützt werden?
Also da gibt es verschiedene Wege und ich in jeder Diskussion wäre ich auch für jeden Weg irgendwie dankbar. Also eine Möglichkeit ist natürlich auch, dass man teilweise vieles in den Bezirken ermöglicht. Aber die Bezirkskulturbudgets sind dramatisch klein. Also da ist jetzt, wäre jetzt nicht machbar. Man könnte natürlich auch, also es gibt ja ein dezentrales Bezirksbudget, also ein zentrales Bezirksbudget auch in der MA7, das auch zu dotieren wäre auch eine denkbare Variante, eine gute Variante. Man muss sich das einfach anschauen, wie andere Städte das machen. Also ich habe ja das Beispiel Paris schon genannt, da gibt es ja auch kleinere und größere. Ja. Die haben natürlich zum Teil auch wirklich große Kultur Orte einfach an die Peripherie gesetzt und ganz bewusst auch dort
in Stadtteile. Wobei die friedensstiftende Funktion von dem irgendwie nicht sehr erfolgreich gewesen sein kann, weil es hat trotzdem mordsmäßige Krawalle gegeben.
In den Banlieues, die nicht zu Paris gehören. In Paris selbst, ich rede jetzt von Paris selbst, wo so, der Bürgermeister das Sagen hat. Ja. Dort ist es wirklich spannend. Also ich war mal in so einem Kulturzentrum, wo dann vor allem arabische und afrikanische Jugendliche wirklich tolle Sachen gemacht haben. Also da wurden dann Maler eingeladen und die haben dann bildende Kunst einfach zum ersten Mal auch kennengelernt und konnten sich da mal kreativ betätigen. Und ich habe den Eindruck, wir haben in den Schulen schon kaum mehr genügend Raum und Platz, dass Kreativität sich überhaupt einmal entfalten kann. Deswegen sehe ich, Kulturpolitik ist eine Querschnittmaterie. Also es gehört auch im Stadtschulrat Kulturpolitik gemacht am Ende. Ja. Und ich finde, da hapert es total. Ja. Und er hat es eh schon angesprochen, ich habe immer das Gefühl, in dieser Stadt funktionieren Dinge ganz gut, wenn sie ganz klar strukturell in diesem Ressort stattfinden. In dem Augenblick, wo es sozusagen mehrere Ressorts betrifft, wo es um Jugendressort geht, um Integration, um Schule, dann wird es immer furchtbar kompliziert und dann geht nichts weiter. Es wäre echt an der Zeit, dass man viel ressortübergreifender arbeitet bei diesen Dingen. Und in Paris funktioniert das wirklich gut. Das
muss man sich mal anschauen. Ja, Paris hat eine andere Ausdehnung natürlich auch als Wien. Ne?
Also nicht das Stadtgebiet selbst, weil natürlich die Banlieues, die sind ja verschiedene.
Außerdem kann ich mich erinnern, dass es furchtbare Krisen in diesen Kulturzentren gegeben hat, immer wieder, weil sie nicht angenommen worden sind oder weil sie kein Geld hatten. Und diese Dezentralisierung der Kultur in dem sehr zentralistisch orientierten Frankreich hat nicht so besonders toll funktioniert. Also ich weiß jetzt nicht, ob in den Bezirken von Paris, aber in den Kulturzentren in anderen Städten hat es nicht besonders funktioniert. Ne?
Ja, das mag schon sein für Frankreich, aber in Paris ist es wirklich anders. Also das muss man sich wirklich anschauen. Es ist unglaublich spannend.
Vielleicht eben die Grünen haben ja die Möglichkeit, in zwei Bezirken ja sehr konkret Kulturpolitik zu gestalten. Hat es da Ansätze gegeben? Ich kann mir da vorstellen, es gibt ja in Wien durchaus eine erhebliche Anzahl an leerstehenden Geschäftslokalen. Gibt es da bereits Projekte, die da in eine Richtung gehen, was mögliche Zwischennutzungen zum Beispiel für so soziokulturelle Kretzelzentren etc. angeht, oder sind das erst Ideen, die da im Raum stehen?
Also prinzipiell gibt es ja innerhalb der Stadt Wien Verwaltung auch sehr engagierte Beamte und Beamtinnen, die solche Leerstandsgeschichten durchaus ermöglichen. Nur es gibt leider keine zentrale Stelle, wo man das auch im Internet zum Beispiel finden würde, ganz konkret, wo man sagt, hey, das steht frei. Ich habe jetzt den Namen nicht parat. Es ist eine Beamtin, das weiß ich.
Es ist eine Beamtin. Frau Jutta Kledorfer.
Danke, die Frau Kledorfer.
Ja, Frau Jutta Kledorfer, genau. Büro für Zwischennutzungen.
die ist wirklich sehr engagiert. Was fehlt, ist sicherlich, dass man es einfach findet. Ja, man muss wissen, wie sie heißt. Ja. Also fängt das schon an. Ja.
Die Wirtschaftskammer hat eine Datenbank mit leerstehenden Geschäften, nur wird die von der Kultur nicht genutzt, die leider noch nicht
kommen. Ja, auch ein guter Hinweis. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ne? Jetzt lerne ich auch was. Auf der Wirtschaftskammer Wien oder Österreich? Nein, Österreich. Ah, interessanter Hinweis. Das werde ich mir jetzt mal anschauen. Ja. Aber also wie gesagt, und im 7. und 8. Bezirk, da ist ja schon etwas sehr Erfolgreiches passiert. Im 7. Bezirk hatte man ja nun zwei Legislaturperioden Zeit, im 8. jetzt eine, und die Kulturbudgets haben sich verdoppelt. Also in dem bescheidenen Bezirksausmaß, den es halt im Bezirk gibt.
Und was passiert damit?
Naja, im 7. Bezirk sind ganz tolle Sachen passiert. Ich erinnere mich an die Hörstationen beispielsweise, wo an die vertriebenen Musiker und Musikerinnen aus dem Bezirk erinnert worden ist. Da gab es so Orte, wo man dann stehen bleiben konnte, im öffentlichen Raum, um Musik zu hören von Menschen, die dort mal gewohnt haben. Das ist nur mein Beispiel zu nennen. Im 8. Bezirk, da weiß ich jetzt auch nicht alle Projekte auswendig. Ja, woher soll ich das auch wissen? Aber da wurde sehr viel auch in mobilen Kinogeschichten und so investiert, also da passiert schon sehr viel.
Stichwort Kulturpolitik und Migration, da ist etwas, ich habe mir das Programm eben von 2005 relativ genau angeschaut, da finden sich bis auf einzelne Verweise relativ wenig. Was ist dann die Positionierung der Wiener Grünen kulturpolitisch zu diesem Thema? Also, wie geht man damit um, dass da doch eine sehr große Gruppe an Menschen eigentlich von diversen Kulturförderungen eigentlich ausgeschlossen wird?
Im Bereich Interkulturellen jetzt?
Oder? Im Bereich Kulturförderung für Migrantinnen.
Ja. Ich wollte es nur sagen. Ein Thema, das eigentlich in unserem Wahlprogramm sehr wichtig drinsteht eigentlich. Ja. Ein ganz wesentlicher Punkt, den wir auch immer angesprochen haben, wobei natürlich sich gewisse Erfahrungen in anderen Bereichen außerhalb der Kultur sich sehr verändert haben. Eines der spannendsten Dinge, die eigentlich von der Wirtschaft erfunden worden sind, ist sicher Diversity Management. Also tatsächlich zu schauen, wie managt man unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Herkunft, unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und so weiter. Da ist in der Kultur eigentlich sehr wenig angekommen. Das finde ich sehr schade. Ja, ich habe immer gesagt, Interkulturalität haben wir wahrscheinlich erst erreicht, wenn es auch im Burgtheater, auf der Burgtheaterbühne sichtbar wird. Das soweit sind wir noch nicht, leider. Hier gibt es für mich einfach viel mehr, auch seitens der Politik, an Bewusstseinsarbeit zu machen, an ganz konkreten Projekten. Ich habe jetzt diese Grätzl-Zentren, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, geht natürlich genau in diese Richtung. Ja. Gehen genau in diese Richtung, Leute Kultur machen lassen und sie auch die Möglichkeit geben, es auszustellen, es fortzuführen und das, was Migrantinnen in dieser Stadt leisten. Nicht sozusagen, was ich schade finde, wir haben ja ein Referat für interkulturelle Angelegenheiten in der MA7, aber dort werden vor allem natürlich Vereine brav einfach gefördert. Das ist so, hat eine gewisse Tradition, der bekommt 2.000, die bekommen 5.000, die bekommen 1.000. Da geht es auch sehr oft stark ins Folkloristische. Und das finde ich schade, weil Interkulturalität bedeutet für mich einfach eine Auseinandersetzung genau mit der Thematik Migrantinnen in Wien. Bedeutet konkret gezielt fördern in diesen Momenten, wo es diesen Dialog gibt. Ansätze haben wir, es gehört noch viel, viel mehr gemacht.
Also ich bin ja nicht so ein Freund von der Dezentralisierung, weil es ist gescheiter, die Leute kommen zu diesen zentralen Städten, wie Theater an der Wien oder so, weil wenn man denen viel wegnimmt, dann, wie viel würden sie denn von den 161 Millionen sind vorhanden, was würden sie denn abzweigen für die periphere Kultur und wem würden sie was wegnehmen?
Also das Wegnehmen, das habe ich ja gerade gesagt, diese peripheren Kulturzentren sind für mich nicht nur eine kulturelle Geschichte und das würde auch sicher nicht nur aus dem Kulturbudget bezahlt werden können. Das geht für mich ganz stark in die Jugendarbeit, wie gesagt, das geht für mich ganz stark in die Integrationspolitik.
Ja, aber irgendwelchen von den anderen Bereichen müssen Sie was wegnehmen.
Also reden wir über die Vereinigten Bühnen Wien.
Ja? Ja.
Reden wir über die Vereinigten Bühnen Wien, tue ich sehr gern.
Sie würden das Musical einsparen.
Ich finde, es ist hoch an der Zeit, dass wir dringend diskutieren, ob wir zwei Musicalbühnen brauchen. Ich sage nein. Ich sage, eine reicht.
Ja, wir haben aber zwei Musicalbühnen. Ja, daher stellt sich die Frage, was macht man mit dem eben um teures Geld renovierten Ronacher? Und vom Raimund Theater wollen wir gar nicht reden, das ja irgendwie immer schon ein Krisenschauplatz gewesen ist in seiner Geschichte. Also Sie würden es verkaufen, oder wie?
Ich würde es bespielen.
Ja, da braucht ihr wieder Subventionen.
Nein, erfolgreich spielen, dass es auch funktioniert.
Sie würden externe Musical-Veranstalter einladen, dass sie spielen, oder wie?
Sicher.
Und das meinen Sie, würde funktionieren?
Ja, wenn sich mal alle zusammensetzen.
Und was meinen Sie?
Okay. Eines der wesentlichsten Fragen, die haben wir schon gestellt, ist ja immer die Verteilungsgerechtigkeit. Ja? Und bei den Vereinigten Bühnen in Wien spielt das sicher eine ganz deutliche Rolle. Wir kennen die Kontrollamtsberichte, wir haben sie gelesen. Das Theater an der Wien muss man loben. Das Theater an der Wien funktioniert sehr gut. Das Problem sind die Musicalbühnen. Es gab Flops, das wissen wir auch. Es gab finanzielle Desaster. In der Zeitung wurden ja kolportiert, ungefähr 6 Millionen, die jetzt vermutlich aus den Rücklagen aufgebraucht werden müssen, damit man die Schulden tilgen kann. Das heißt, wenn die Rücklagen mal aufgebraucht sind, dann stellt sich automatisch auch gleich die Frage nach einer Budgeterhöhung. Und dann stellt sich die Frage nach der Gerechtigkeit, und kann man das nicht anders machen.
Ja? Und welche von den beiden würden Sie also einsparen?
Ich glaube, dass das Ronacher vom Haus her zu anderem fähig ist als zu Musicals.
Zum Beispiel?
Also es gibt zum Beispiel im ganzen inneren Stadt keinen Ort, wo man sehr gute Konzerte machen kann. Damit meine ich
jetzt. Sie meinen jetzt nicht moderne Konzerte, oder
ja,
was?
Ich meine, und ich meine jetzt nicht nur unbedingt die Sachen, die in der Arena oder in der Szene Wien gezeigt werden, sondern es gibt sehr gute Konzerte, wo gern so 500 bis 800 Leute oder vielleicht auch mal 1000 hingehen. Für die gibt es zum Beispiel in der gesamten Innenstadt keinen Ort, wo sie das machen können.
Das ist der Punkt. Auch machen wir die Basiskultur fertig. Also ich meine, da kann man mal schauen, ob es funktioniert oder nicht.
So sehe ich das auch. Ja.
Vielleicht Übergang zu einem anderen sehr starken Thema der Wiener Grünen, wenn es um Kultur geht, ist die Forderung nach erhöhter Transparenz und auch einer Änderung der Fördervergabe, so Stichwort Jurys, offenere Entscheidungsfindungen etc., aber auf der anderen Seite auch seitens der geförderten Initiativen genauere Abrechnungen, Einführung von Qualitätssiegeln und Ähnlichen, also auch gekoppelt vielleicht mit einem Kulturfördergesetz in Wien. Nun einerseits die spannende Frage, was da alles möglich ist in Wien oder was da vor allem geändert gehört, und andererseits dann als zweiter Punkt vor allem die Frage, das ist ja teilweise schon sichtbar, wenn man sich anschaut, was sich im Bereich von Bezirksförderungen da geändert hat, von den Abrechnungsmodalitäten, wie dieser doch immense Mehraufwand vor allem von kleineren Kulturinitiativen bewältigt werden soll.
Wichtiger Hinweis, ja. Es wurde uns ja in den letzten Jahren auch immer wieder vorgeworfen, dass wir auch sehr bürokratisch werden. Ja. Ich möchte das auch einladen jetzt alle, ja. Weil auf der einen Seite ist es natürlich immer furchtbar, als Politiker, man ist ja verantwortlich für öffentliches Geld. Ja, so ist es normal. Ja. Und wir reden ja von Steuergeld, die gehören uns allen und man gibt es weiter. Ja. Und da hat man eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Verpflichtung. Einerseits als Subventionsgeber, andererseits natürlich auch als jemand, der öffentliches Geld beanspruchen möchte. Wie man sozusagen eine Qualitätskontrolle, eine buchhalterische Kontrolle dergleichen gleichzeitig gewährleisten kann mit wenig Bürokratie, ist tatsächlich eine wichtige Herausforderung, wo ich noch meinen Kopf zermartere, wie man das am besten lösen kann. Was ich schade finde, aber beispielsweise ist, es gab früher von der MA7 gefördert so Buchhaltungs-, Abrechnungsworkshops, Ausbildungsgeschichten für Kulturinitiativen. Das gibt es nicht mehr, das ist irgendwie abgedreht worden. Ich glaube, das war ein Drittanbieter, ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber das gibt's nicht mehr. Finde ich irgendwie schade, weil es gehört natürlich irgendwie auch dazu, wenn man eine Kulturveranstaltung macht, in welcher Form auch immer, es auch korrekt abrechnen zu können. Ja. Jetzt weiß ich, Bitte? Ich habe es nicht rausgebracht. Eine Sache, die ich mir ganz gut vorstellen kann, ist, also ich erzähle jetzt einmal meine ersten Empfindungen als frisch gewählter Gemeinderat 2005, der zum ersten Mal in den Kulturausschuss ging. Also zum ersten Mal war ich selbst überrascht, dass wenn ich in die MA7 oder zum Kulturstadtrat gehe, dann ist das einmal ein in sich abgeriegeltes Haus. Das heißt, man muss läuten, man kommt nicht sofort hinein. Wenn man hineinkommt, muss man sich einmal zurechtfinden. Und das ist noch immer so eine Beamtenburg. Das ist überhaupt nicht mein Verständnis von, so funktioniert eine Magistratsabteilung oder so hätte ein Kulturstadtrat zu funktionieren. Ich würde mir mal wünschen, warum nicht ein offenes Haus, wo jeder reingehen kann, wirklich MA7 als Servicezentrum. Warum nicht immer sofort, wenn man nicht weiß, wie rechne ich ab, sofort nachfragen. Mit Workshops, mit Ausbildungen, mit Hilfestellungen. Das habe ich das so nahegestellt, dass ich fast schon hineinküsse, damit Sie mich verstehen. EU-Förderungen für Kulturbetriebe ein Wahnsinn. Da brauchst du ja quasi einen Angestellten, der sich nur darum kümmert. So bürokratisch ist das. Wenn es da Hilfestellungen von Seiten Wiens gäbe, würde man auch vieles ermöglichen, meiner Meinung nach. Ja? Erster Moderator, also es nutzt nichts, wenn... Ich würde sonst zu lang werden wahrscheinlich, aber das sind schon mal die ersten konkreten Punkte dazu. Aber
vielleicht kurz?
Genau.
Es gibt im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur eine eigene Stelle, die sich nur um Serviceangelegenheiten für Kulturförderung der EU kümmert. Also das ist sozusagen, weiß man, ob man das in Wien verdoppeln muss, frage ich mich. Und die Zugangsgeschichte in allen Ehren, aber wenn wir das Beispiel Paris hernehmen, Sie kommen dort, glaube ich, in nicht das kleinste Pariser Amt rein, ohne durch einen Flugzeugscanner, also sozusagen diese Metalldetektoren gehen zu müssen. Sie kommen in Wien praktisch vor die Tür jedes Ministers, jeder Ministerin, mit Ausnahme vielleicht vom Außenamt. Aber eigentlich ist der Zugang ja eh relativ unbürokratisch, speziell auf der Bürokratieebene, also nicht zum Stadtrat, aber ich denke, dass viele Kulturschaffende zu den sozusagen Beamtinnen und Beamten in der Verwaltung eigentlich eher einen ganz guten Draht haben.
Vielleicht darauf einsteigend, also viele von den aufgeworfenen Punkten werden ja zum Beispiel von der IG Kultur Wien für eine doch relativ große Gruppe an Interessen, also an Initiativen betreut. Wir haben knapp an die 100 Mitglieder, die wir zum Beispiel betreuen, und bekommen dafür sehr, sehr wenig Budget. Was denken sich die Wiener Grünen da, wenn sie hören, dass die IG Kultur Wien 39.000 Euro pro Jahr an Budget zur Verfügung gestellt kriegt?
Nein, wir haben ja schon oft miteinander geredet und immer zugegeben, ja, es gibt zu wenig. Ja. Der Meinung bin ich nach wie vor. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, es wäre verlogen, von jedem Politiker und Politikerin übrigens jetzt so zu tun, als die Zeiten würden sich jetzt gerade nicht dramatisch ändern. Auch in Wien, wir hatten ja immer ein positives Budget, das heißt, Wien hat ja mehr eingenommen als ausgegeben in den letzten Jahren. Das ist seit vorigem Jahr auch anders. Also wir haben dieses Jahr vermutlich einen Verlust von 800 Millionen im Stadtbudget und es werden nächstes Jahr vermutlich auch mehr. Wie sich der Arbeitsmarkt entwickeln wird, wissen wir nicht. Also ich kann jetzt natürlich nicht so tun, als ob das Budget sich dramatisch erhöhen wird können, aus den Rahmenbedingungen der Wirtschaftskrise heraus. Und ich glaube, jeder, der Gegenteiliges behaupten würde, wäre unseriös, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz, Kultur ist gerade für Wien einer der wesentlichsten Motoren dieser Stadt. Nicht nur auf dem kulturellen Gebiet, sondern auch ganz knallhart wirtschaftlich. Ich sitze ja zufällig auch in der Tourismuskommission und wer die Gründe kennt, warum Menschen nach Wien kommen, weiß, dass Kunst und Kultur ist top, ist das Wichtigste. Deswegen kommen die Leute nach Wien. Nur andere Städte wissen das natürlich auch. Ja? Und es gibt ja sozusagen zwischen so Städten wie Amsterdam, Barcelona, Wien und so, ja, schon einen richtigen Konkurrenzkampf sozusagen Kulturtouristinnen und Touristen. den Wien natürlich noch immer ganz gut gewinnen kann, weil es halt auch eine schöne Stadt ist. Und weil man halt auch gerne hierher kommt. Aber eine Gefahr, die ich sehe, und da muss man halt auch aufpassen als Kulturpolitiker, ist natürlich, dass in Zeiten von Notwendigen kann man jetzt unter Anführungszeichen setzen, weil vielleicht kommen die Einsprungen auch viel zu früh, wahrscheinlich kommen sie zu früh, in einem keynesianischen Sinne. Aber wenn man dann Einsparungen und Sparpakete macht, dann ist der Wunsch natürlich groß, zuerst einmal bei der Kultur anzusetzen, weil, ja, wo denn sonst, ne? Und da warne ich gerade in Wien stark davor, weil es tatsächlich ein wichtiger, wesentlicher Wirtschaftsfaktor ist und Arbeitsplätze schafft, nämlich durch die vielen Menschen, die hierher kommen.
Also ich bin ja da nicht dieser Meinung, weil bei 160 Millionen Kulturbudget kann man ja nicht sagen, dass das wenig Geld wäre. Und die Off-Szene kriegt, glaube ich, über 20 Millionen. Ich glaube, es gibt keine einzige europäische oder sonstige Stadt, die so viel für Off-Kultur investiert. Und man muss immer denken, wenn sie das immer mehr aufteilt, dann gibt es immer weniger Besucher. Und es sind ja auch viele Gruppen, einfach die Premieren sind halbwegs, ne? Aber es ist einfach dann, also früher war in der Szene 30% Auslastung und das ist eine sinnlose Kunst, die auf diese Weise stattfindet. Aber mich würde etwas anderes interessieren. Sie kommen ja eigentlich aus einer Gegend, einem Land, auch wenn man nicht Belgien und die Niederlande in einen Topf werfen sollte.
Oh nein.
In der eines der wesentlichsten europäischen Theaterwunder der letzten Jahrzehnte stattgefunden hat. Also sehr viele namhafte Gruppen, die international eingeladen werden, kommen aus den Niederlanden und eben aus Belgien. Und mir sagt man immer, von österreichischen Förderungen kann dort überhaupt keine Rede sein. Dieses Theaterwunder wurde finanziert, ja, okay, wahrscheinlich durch Selbstausbeutung, beziehungsweise, also wie ist denn das nun? Offensichtlich, ich verstehe dieses Anspruchsdenken, das ist schon eine sehr wienerische Eigenschaft, finde ich.
Naja, es stimmt natürlich schon, dass in Wien oft auf hohem Niveau gejammert wird, ja, aber das ist auch eine Tradition der Stadt, die ich ja ganz lieb gewonnen habe eigentlich. Ja. Was es in den Niederlanden gibt, zum Beispiel auch in Norddeutschland, in Hamburg auch sehr stark, das gibt es leider in Österreich überhaupt nicht, weil wir ein lausiges Stiftungsgesetz haben, wir haben sehr viel mehr Stiftungen.
Aha, verstehe.
Es gibt sehr viele private Firmen.
Es gibt private Finanzierung.
Die sind verpflichtet aber, weil das ist ja der Steuervorteil, gibt es ja nur, wenn man auch sozusagen auf öffentliche Interessen wahrnimmt.
Aha,
ja.
Okay.
Und so werden sehr viele Sachen finanziert. In Belgien weiß ich es jetzt nicht.
Ja, aber in den Niederlanden, ja. Das ist ja wurscht. Ja.
Ich behaupte auch, dass nicht immer Geld alleine gute Kunst produziert. Das wäre der Letzte, der das
zweifellos
behauptet.
Zweifellos, ja.
Aber Rahmenbedingungen zu schaffen, ist natürlich Aufgabe der Politik. Und wir hatten in Wien jetzt aber auch tatsächlich Budgetüberschüsse. Das heißt, wir konnten uns das ja auch locker leisten. Und das war ja auch nicht falsch.
Also ja, also Wien wird als Stadt auch weiterhin nicht am Hungertuch nagen, meiner Meinung nach.
Nein, das Hungertuch nagen wäre auch das falsche Wort. Nur wir wissen natürlich wirklich nicht, wie es mit der Arbeitslosigkeit weitergeht. Wir wissen nicht, wie es mit dem Arbeitsmarkt weitergeht. Und wir wissen nicht, wie viele soziale Ausgaben wir in den nächsten Jahren haben werden. Also zu behaupten, man wüsste es, das wäre einfach nicht in Ordnung.
Vielleicht wir kurz zu den Zahlen, wenn ich höre, 20% für die Off-Szene.
Nein, dann 20 kommen, Millionen.
20 Millionen, okay. Dann kommen glaube, mir die Schätzungen für die freie Kulturszene in den Kopf, die sich bei maximal 3% des Wiener Kulturbudgets bewegen, was irgendwas um die 4 Millionen maximal ausmacht, was für mich ein Wert ist, wo ich mich frage, was man da noch einsparen soll. Aber vielleicht gab es eine Frage aus dem Publikum.
Sabine Kock, IG Freie Theaterarbeit. Ich bin die Vertretung der Freien Theaterleute. Deswegen muss ich das kurz richtigstellen, Ihre Rückfrage. In den Niederlanden ist die Situation so, dass es zwei Bundestheater gibt, also zwei öffentlich geförderte Bundestheater im Vergleich zu einer Landschaft in Österreich, wo es 40 bis 60 öffentlich geförderte Großinstitutionen gibt. Und Sie wissen, Burgtheater, Volksoper und Oper bekommen 138 Millionen zusammen. So. Und die freie Szene vom Bund bekommt 2 Millionen. Das heißt, da sind die Verhältnisse schon mal
ja, ganz anders. Ja, vom Bund, aber von der Stadt
von der bekommen sie viel mehr. Genau, bekommen sie viel mehr. Aber da sind auch 28 Häuser inkludiert bei der Summe, die Sie genannt haben.
Ja, das ist eben die Frage, ob das eine besonders gute Idee wäre, nicht, weil es gewesen ist.
Und
weil
jetzt sind natürlich nur zum Vergleich. In den Niederlanden ist die Situation so, nur um zu sagen, die Budgets sind viel höher. Und dort ist die Förderung an zweierlei gebunden. Die Gruppen kriegen je mehr Geld, desto mehr Auftritte sie im Land haben. Und die Örtlichkeiten kriegen mehr Geld, mehr Förderung, desto mehr Gruppen sie einladen und bei sich touren lassen. Und zu den Förderhöhen, ich weiß, eine zahlt, eine prominente Gruppe, die hat ein paar Mal im Schauspielhaus gespielt, Dode Part, die kriegt 7 Millionen Euro im Jahr. Das sind die Verhältnisse. Das ist ganz andere, also ganz andere Margen. Die können wirklich als Koproduktionspartner auftreten. Dagegen ist der gesamte deutschsprachige Raum mickrig, wobei Wien im Vergleich zu Deutschland nicht schlecht aussieht. So. Das nur als
Nachfrage. Ja, das mit den Tourneen stimmt, ja. Das, wo du sagst, weiß ich es wieder. Ja. Ja. Hatte ich vergessen.
Vielleicht noch zwei Fragen unsererseits, bevor wir dann ans Publikum gehen. Ich mache mal weiter mit, wie ich das Kulturbudget mit, also das Kulturprogramm mit durchgeschaut habe, habe ich jetzt keinen Punkt gefunden, wo die Wiener Grünen explizit auf Jugendkulturförderung eingehen. Für mich ist das ein Thema, das in Wien sehr, sehr stark vernachlässigt wird. Vor allem, wenn man beispielsweise nach Niederösterreich schaut, wo es ein meiner Meinung nach relativ starkes und auch recht gutes Jugendkulturförderschiene gibt und wo es auch eigentlich ein relativ gutes europaweites Förderprogramm gibt. In Wien ist das Einzige, was es diesbezüglich gibt, Cash for Culture. Auch definiert Wien Jugend bisher nicht bis 27 bzw. 30, wie es europaweiter Standard ist, sondern endet das seit kurzem immerhin bis 23. Weil ich da jetzt, vielleicht habe ich da auch falsch gesucht und hätte bei Jugend schauen sollen, aber was denken sich denn die Wiener Grünen zu Jugendkultur?
Also das ist insofern natürlich eine redundante Frage, weil ich eigentlich mit diesen Grenzelzentren, die ich vorhin genannt habe, eigentlich so einen Akzent setzen will, gerade in die Jugendkultur. Also für mich ein Schlüsselerlebnis, tatsächlich auch der mein Denken verändert hat, war diese Besetzung des Casino Baumgartens, das in diesem vorigen Sommer stattgefunden hat. Und ich war schon baff erstaunt. Daneben ist so ein Riesengemeindebau. Also ich glaube der zweitgrößte in Wien. Ja? Jetzt habe ich vergessen, wie der heißt. Der steckt sich da bis zum Hanapi-Stadion, zwischen Casino Baumgarten und Hanapi-Stadion. So ein Riesending mit viel Rasen, betreten verboten und so. Ja? Und Fußballspielen verboten. Und da haben die Jugendlichen diesen Saal im Casino Baumgarten besetzt und waren zum ersten Mal durch diesen Künstler, also mit verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen, zum ersten Mal wirklich eingeladen, sich mal kreativ zu beschäftigen. Mal zu malen, was auf die Beine zu stellen, Installationen zu machen, Musik zu machen, was auch immer. Die hatten das vorher noch nie gemacht, die hatten noch nie die Möglichkeit, auch die Schulen scheinen das nie anzubieten und die wollten da überhaupt nicht mehr weg. Die sind überhaupt erst dadurch, dass sie dort sich einmal entfalten konnten, deswegen gab es ja die Besetzung dann schlussendlich, die hatten zum ersten Mal erlebt, dass das eigentlich sein kann, so ein Raum, wo sie das einfach machen können. Außerhalb der Schule, das Ganze war sehr, in dem Fall durch eine Besetzung zwangsläufig eher selbstverwaltend sozusagen, ja, nicht von oben organisiert. Und ich habe wirklich, das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Und so ist ja auch diese ganze Entwicklung dann zu diesen Community-Zentren einfach gekommen, dass ich gesagt habe, die jungen Leute brauchen diesen Raum. Ja. Aber Cash for Culture ist gut und nett, ja, aber es ist eben nur gut und nett. Also wirklich mal eine große, dass man zwei Projekte mit hohen Summen zum Beispiel auslobt, dass man sagt, zwei Jugendschienen setzen wir auch wirklich großzügig in dieser Stadt mal um. Ja. Und das gibt es nicht. Es gibt nur so klein-klein. Ja, es sind Beträge von 2.000,
3.000. Maximal 1.000 Euro.
Eben. Nein, es gab auch schon Projekte, die mehr bekommen haben, soweit ich weiß.
Nein.
2.000, ja.
Eindruckend.
Ja. Aber das war es dann auch schon. Ja. Also das heißt, damit kam ein Riesenprojekt, das ist wirklich eine super Idee, dass Jugendliche auf die Beine stellen wollen. Das ist nicht möglich mit diesem Geld. Ja, und dann kommt man, stößt man sofort an eben diese Grenze. Ja, das finde ich nicht in Ordnung.
Wo werden denn Sie in 20 Jahren sein? Noch in der Politik oder?
Ich weiß es nicht.
Eher Bundespräsident.
Ich bin ohne Buddhist zu sein, hat mir ja ein Buddhist erzählt, dass ich quasi buddhistisch veranlagt wäre. Ich lebe im Jetzt und versuche das, was ich jetzt mache, so gut wie möglich zu machen. Natürlich mit einer Zukunftsperspektive, aber da geht es nicht um mich. Interessiert mich nicht. Irgendwas, ich habe immer was gemacht und ich werde auch in 20 Jahren irgendwas machen.
Haben Sie nicht irgendwelche konkreten Wünsche?
Ich bin kein so Karriereschmied, das war ich. Nein. Aber okay. Ich bin in die Politik quasi geraten. Jetzt sitze ich da. Das war immer, es ergibt das eine, ergibt das andere. Ja, genau.
Gut.
Aber gute Frage.
Dann vielleicht
Buddhismus, ist das nicht eher was
die Möglichkeit, jetzt fürs Publikum
ja
Fragen zu formulieren.
Für einen Politiker nicht so geeignet, oder?
Nein, darf ich kurz unterbrechen? Vielleicht für später
die Buddhismus-Diskussionen. Okay.
Ja, eben, ich bitte um weitere Input aus dem Publikum.
Wenn ich mich an das Gespräch mit Franz Ferdinand Wolf, VB, erinnere, dann fallen da zwei Begriffe. Das eine ist Investition in Kultur und das zweite ist natürlich Kreativindustrie. Wie gehen die Grünen um, einerseits mit dem Investition in Kulturgedanken und zweitens mit der Abgrenzung zu den Creative Industries, die in Wien Förderschienen haben, wo die ÖVP immer versucht, die in die Kulturförderung reinzubringen. Gibt es da für die Grünen eine Abgrenzung, die notwendig ist, oder soll das fließend sein?
Immer eine schwierige Sache, weil natürlich auch viele Creative Industry Produkte, Projekte, die starten, am Anfang nicht unbedingt kommerziell sind, aber dann kommerziell werden. Ja. Mode ist ein gutes Beispiel, nicht? Also ab wann wird Mode kommerziell? Eine gute Frage, ja. Und nicht immer, also damit, wenn sie damit Geld verdienen können, kann man sagen, nicht? Aber bis man damit Geld verdienen kann, gehört ja auch viel gemacht, nicht? Und das fängt ja nicht nur beim Unternehmensgründungen an, sondern auch wiederum bei der Ausbildung. Ja. Sehr schwer, da eine Trennlinie zu ziehen. Ich bin da immer für, ich bin dagegen, strikte Vorgaben, so hat das zu sein. Das kannst du nur im Einzelfall machen. Das kannst du nur von Projekt zu Projekt und von Fall zu Fall sagen. Das ist jetzt eine klassische Kulturförderung. Das ist jetzt eine Wirtschaftsförderung im Sinne der Creative Industries. Also, ist sehr schwierig.
Wenn ich ins Kulturprogramm schaue, finde ich da eine sehr klare Definition. Vielleicht um die kurz zu verlesen, hier um zu zitieren. Grüne Kultur fordert Budgetwahrheit in Bezug auf versteckte Wirtschaftsförderung durch das Kulturbudget. Sie erachtet grundsätzlich die Förderung und Entwicklung der Creative Industry als wirtschaftsfördernde Maßnahme in Wien für wichtig. Eine Verkommerzialisierung von Kultur und die Förderung von gewinnorientierten Projekten wird jedoch abgelehnt. Eine Förderung durch das Kulturbudget folglich auch.
Ja, aber das habe ich ja gerade gemeint. In dem Augenblick, wo es dann kommerziell wird, dann ist es natürlich keine Kulturförderung mehr. Aber es gibt keine klare Vorgabe, dass du vorher schon sagst, das musst du dir von Einzelprojekt zu Einzelprojekt anschauen. Das ist jetzt eine Kulturförderung oder das gehört jetzt in die Debatte-Ecke.
Das wäre jetzt meine Frage. Ich war einer von den Künstlern, die fast von Anfang an mit Thomas Fritsch im Baumgarten für die Kinder was gemacht haben. Da kennen wir uns auch. Und warum kann die Politik nicht einfach Menschen, die für die Allgemeinheit was tun wollen, nicht einfach Kulturjobs schaffen? Also zum Beispiel, ich meine, das ist natürlich schwer, weil der eine hat eine studierte Ausbildung, der andere kommt aus der Autodidaktenszene, aber die wollen was für die Leute tun. Warum kann man nicht einfach sagen, ja, mein Gott, dann kriegen die halt 1500 Euro, die machen was für die Leute, ja, die Auflagen sind halt klar, dass halt kein Alkohol, keine Geschichten da drumherum passieren, sondern einfach nur die Sachen, die da los sind. Und da sind so viele Leute, die ich auch im Umfeld habe, die aus der IG-Kultur Wien und deren Vernetzung kommen, die sofort stehen und sagen, wenn ihr mir 1500 Euro gibt, kann ich leben und dann geht's los. Also warum kann das kein Thema sein?
Na, diese Frage habe ich im Ausschuss auch schon gestellt. Und zwar anlässlich eines Aktes, den wir bekamen. Eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Es gibt jetzt drei, das nennt man Kunstlotsen. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Das sind drei Kunstlotsen. Die wurden, wird bezahlt aus dem Kulturbudget der Stadt Wien. Das sind drei aus der ÖGB, also aus dem ganzen Bereich ÖGB, die für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen so Projekte starten, dass sie einen Zugang zu Kunst und Kultur vermittelt bekommen. Ich habe dann gesagt, ich finde das eine super Initiative, ja, bitte mehr, ja, und zwar auch in anderen Bereichen, ja. Der ÖGB, das klingt natürlich wieder ein bisschen so nach, die Sozialdemokraten schaffen sich Jobs, aber in dem Fall habe ich mit Begeisterung zugestimmt, weil ich es richtig finde, so Kulturvermittlungsgeschichten zu starten. Aber das kann man natürlich, und das habe ich eben auch gefragt, weitet man das nicht aus. Ich habe aber keine Antwort bekommen, muss man dazu sagen.
Sie haben ja gerade selber gesagt, die Kultur ist mit allem anderen verbunden. Jetzt zahlt man dem aus allen Bereichen, die Wien hat, 50 Euro, es tut nicht weh und die Leute können es schaffen. Ja, also ich meine, keine Ahnung, Emma, über 60 gibt es, ja. Da muss ja jeder nur 30 Euro zahlen. Es fällt ja wirklich in alle Bereiche. Also wenn ein Künstler was mit Müllbeseitigung macht, passt er wieder zu Emma 48. Mhm. Wenn er was für die Jugend macht, passt zu Emma 13. Also ja. Ich meine, da ist doch alles verbunden. Warum sieht man das dann nicht so ganzheitlich und macht dann wirklich was? Und da sind doch viele Leute, die ja Bock drauf haben. Es sind ja egal, ob Österreicher, Deutsche oder wurscht, wer hier wohnt. Also ich kenne so viele auch, die hier wirklich was machen wollen. Und da finde ich es einfach nur scheiße, dass wurscht wer in der Politik da einfach nicht mal den Leuten so ein bisschen die Tür aufmacht. Ja.
Das liegt daran, dass eben Politiker sich für 30 Euro Beträge nicht interessieren, weil sie denken, da fallen sie zu wenig auf mit ihrer Förderung. Wenn sie, wie gesagt, ein neues Wien-Museum bauen, dann steht da große Tafel. Und das Zweite, was ich... Bitte, Entschuldigung. Ich, nur ein Satz, ich würde wieder vorwarnen. Ich finde es, ich bin wirklich lange in der Kulturszene und es ist eigentlich schlimm, dass es immer heißt, was kommerziell ist, ist nicht kulturell und sollte nicht gefördert werden. Es gibt zwei Bereiche in der österreichischen Kultur, die ungeheuerlich erfolgreich sind, ohne besondere Förderungen. Das ist die Literatur und das Kabarett. Und das ist einfach ein Ansatz, der nicht gut ist. Während man, wie gesagt, in diese Szenebühnen zum Teil Kohle hineinstopft, wo keine Leute kommen. Wo keine Leute kommen, hat Kultur nur dann einen Sinn, wenn etwas entwickelt wird, was deswegen nicht geht, weil es vielleicht neu ist. Das ist okay, ja. Aber diese grundsätzliche Diskriminierung von Kommerz in der Kultur, die finde ich einfach nicht gut.
Also ich muss Ihnen jetzt Recht geben und Unrecht geben. Es stimmt schon, ich halte auch nichts von so ganz elitären Kulturbegriffen, dass was Mainstream ist, sozusagen prinzipiell ablehnbar ist. Es gibt Mainstream, den finde ich auch gut. Ja? Also Quoten können manchmal auch zu Recht sein. Ja? Ich habe ja auch eine Zeit lang bei T-Junction gearbeitet, wer sich noch erinnern kann früher. Das war so ein Research und Programm für Performer und Performancekunst. Und da ging es, das Schöne daran war, das habe ich so gerne gearbeitet, weil es ging überhaupt nicht um das Produzieren von das Erarbeiten von einer Premiere und dann Vorstellungen, sondern um das Entwickeln von Research, von einer guten, gut ausgebildeten heimischen Szene. Damit die Performance-Künstler und Künstlerinnen, Choreografen, Choreografinnen, Tänzer, Tänzerinnen, also das ist ja ein weites Feld, die Möglichkeit haben, neue Erfahrungen zu machen ohne diesen Produktionsdruck. Und ohne Subventionen geht das aber nicht. Man kann schwer kulturell arbeiten im Bereich Research, im Schaffen einer gut ausgebildeten Szene, weil eine kulturelle Ausbildung ist ja nicht sozusagen mit dem Diplom des Reinhardt-Seminars beendet. Wir wollen in so vielen Bereichen lebenslanges Lernen. Wir sagen so oft auch in den Betrieben, wir wollen, dass es Fortbildungen gibt, Fortbildungen, Fortbildungen. In der Kultur halte ich das auch für total wichtig. Und man muss auch investieren in Bereichen, die nicht quotengerecht sind, sondern die einfach, wo es um Qualität geht, um Nachhaltigkeit, um Entwicklung. Und ich halte das für ganz wichtig.
Gut, aber es gibt ja bei zwei große Zentren, das Kabelwerk und das Brut, nicht, wo was entwickelt werden kann. Die werden von der Stadt bezahlt, also im Theaterbereich, um das jetzt mal zu sagen. Das Brut gibt's, Brüt, weiß nicht, wie sich die aussprechen, Brut. Nicht? Brut im Konzerthaus und im Künstlerhaustheater und es gibt das Kabelwerk, das übrigens an der Peripherie ist. Ich weiß nicht, ob es geht. Auf jeden Fall, es gibt auch viel Kritik an diesem ziemlich teuren Projekt. Was hätte man machen können mit 5 Millionen? Wie viele Ihrer Initiativen hätte man mit 5 Millionen Euro fördern können? Ja. Und das ist eine wirklich neue Tendenz, die jetzt in Wien auch sehr gut funktioniert. Es möchte ja gerne jeder auf der Bühne stehen, sogar meine völlig kunstferne Tochter ist zum Workshop ins Burgtheater gegangen. Die jungen Leute möchten das probieren und es gibt auch viel Interesse an Kinder- und Jugendtheater und das ist okay. Aber wie viel kann man damit fördern für 5 Millionen, die man ins Kabelwerk hineingesteckt hat? Ne?
Das Kabelwerk ist tatsächlich, also es ist enttäuschend, ja.
Gebe ich mir recht. Das hat man dann in der Literaturwerkstatt überantwortet, weil dort die Einzigen sitzen, die überhaupt eine Vorstellung haben von dem Ganzen. Also das sind ja verrückte Sachen irgendwie, finde ich. Naja.
Nur kurz zurück sozusagen zur Selbstdarstellung von Politikern. Kulturstaller Melat Pokorny wünscht sich das Wien-Museum als architektonisches Landmark in der Stadt. Was wünscht sich vielleicht Kulturstadtrat Marco Schreuder architektonisch?
Naja, ich wäre schon einmal dankbar, dass also es gab ja zum Beispiel ein Impulsprogramm von der Brauner, als da die Wirtschaftskrise kam, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und unter anderem wurde ja da das Hinterhaus vom Theater nach Wien umgebaut. Ich fände es schon mal toll, wenn bei allen technischen Neuerungen, Umbauten und Renovierungen, zum Beispiel auch zum Beispiel auch energieautark gebaut werden würde und auch Kulturbauten diesbezüglich beispielhaft vorangehen. Ja? Also da gibt es noch sehr wenig Bewusstsein. Also da bin ich jetzt ein Ökologe.
Es wäre die architektonische
Ich bin da jetzt ein Ökologe. Nein. Ich beantworte genau das.
Wo soll das Niederschwellige denn stehen? Passivhaus denn stehen?
Ja, genau. Warum ist ein Theater das Passivhaus? Also ich fand das übrigens interessant. Ich habe mit dem Wien-Museum geredet. Ich habe Ihnen schon gesagt, also ich wünsche mir, wenn ein Wien-Museum gebaut wird, dass es dann in Passivhausbauweise gebaut wird. Weil das wäre die wirklich Neuerung, die international Aufsehen erregen würde. Und ich bin ja nicht nur ein Kulturpolitiker, ich bin ja auch ein Grüner. Und ich wünsche mir tatsächlich auch Energiebewusstsein und Ökobewusstsein.
Wo und wer wollen wir gerne wissen?
Ad hoc, glaube ich, eine Frage. Und es gibt dann noch weitere Fragen.
Ich kann warten.
Okay. Also was mich in diesem Zusammenhang auch sehr beschäftigt, wie kann man möglichst vielen Menschen einen Zugang ermöglichen? Also wenn ich ans Theater an der Wien denke, wer kann sich das leisten? Ja? Und da kann ich mir aber auch vorstellen, dass in den einzelnen Bezirken Veranstaltungen Leute durchaus ansprechen können. Also mir fällt in diesem Zusammenhang, oder ich erwähne in diesem Zusammenhang, in der Glockengasse vom Steinbrenner Dämpf, die ja eine Wandzeitung gemacht haben über die Geschichte des zweiten Bezirks, jeder lesen kann, der vorbeigeht und wo es dann auch mit den Leuten, die dort wohnen, Diskussionen gibt. Aber gut, das ist Geschichte. Aber was mir wichtig schien, dass es eben auch für Jugendliche Möglichkeiten gibt, zu musizieren, zu malen und so weiter, ohne dass sie dafür zahlen müssen. Weil man sollte ja möglichst viele ansprechen und die großen Theater und so weiter, also da gehen die sicher, also insofern müsste man sich ja auch anschauen, welche Gruppen erreicht man überhaupt mit diesen großen subventionierten Einrichtungen und welche nicht, weil das wäre sozusagen auch für die demokratische Kultur in einem Land nicht unwichtig, dass man hier auch solche, die ja von der sozialen Herkunft her keinen Bezug haben, anspricht. Und da kann durchaus auch was Regionales eine Ansprechsituation sein, weil wenn ich in Wien, ich weiß nicht, wohin fahren muss, kann man das schon wieder nicht leisten und so weiter. Also das schien mir wichtig, dass eben auch vor Ort und dass die Leute das anspricht, dass sie es zufällig entdecken und das ist, ja, und insofern ist das mit der Wandzeitung eine gute Geschichte.
Also kam ja überhaupt die Idee mit diesen Kretzelzentren überhaupt zustande, damit es einmal einen ersten Vor-Ort-Zugang gibt. Natürlich, in weiterer Folge erhoffe ich mir von solchen Institutionen auch, dass die Einladung dann da ist, auch sich andere Kulturzentren anzuschauen. Und sozusagen, aber die Hemmschwelle, ich weiß ja selbst, ich wohne im 15. Bezirk. Also es ist ja kulturell nicht gerade ein sehr reicher Bezirk, sage ich mal. Aber das Leben dort ist kulturell sehr wertvoll. Ich will jetzt von Kunst und Kultur unterscheiden, sozusagen. Und ich merke aber schon ein Defizit. Ich merke aber auch die Kreativität, die dort vorhanden ist, die aber in keinster Weise irgendwo sich verorten kann oder sich ausleben kann. Das finde ich so jammerschade. Deswegen wünsche ich mir das hier. Und zur Leistbarkeit, das ist ein großes Thema. Ich war jetzt zufällig gerade in Oslo und es ist eine sauteure Stadt. Aber was mir dann schon gefallen hat, ist zum Beispiel in so kommunalen Museen und dergleichen ist der Eintritt schlicht und ergreifend immer frei.
Ich wollte auch kurz zu diesem Thema einhaken. Es gibt ja teilweise Orte, die genau probieren, dieses Gretel-Funktion oder auch niederschwellig, offen, kostengünstig oder kostenfrei Räume anzubieten. Meisten davon befinden sich in sehr prekären Situationen und was vielleicht aktuell ganz spannend ist, zum Beispiel das Ammerlinghaus, das es ja doch schon sehr lange gibt, momentan akut bedroht ist durch die Aufwertung, die unter anderem eben dieses Kulturzentrum selbst in diesem Gretel erzeugt hat, jetzt mit zu wenig Subvention dasteht, weil einfach die Mietpreise gestiegen sind, auch durch die selbst erzeugte Aufwertung. Wie kann man denn das dann lösen, dass eben jetzt zum Beispiel Projekte, die da entstehen, nicht von der Aufwertung, die sie quasi generieren, dann aufgefressen werden?
Ich habe jetzt die Frage nicht verstanden.
Naja, zum Beispiel das Ammerlinghaus hat auch durch seine Präsenz den Bezirk, das Gretzel, aufgewertet und bekommt gleichbleibende Subventionen bei steigenden Mietpreisen. Mhm. Das ist auf lange gesehen, beziehungsweise momentan sehr akut gesehen, ein Tod, weil entweder Personal eingespart werden muss oder das Konzept geändert werden muss.
Das Beispiel gibt es ja nicht nur beim Ammerlinghaus. Das ist überhaupt ein Phänomen, das mir in Wien sehr oft aufgefallen ist, dieser schwere Umgang mit Erfolg. Also wenn ein neues Festival gestartet wird, nehmen wir ein Beispiel, Tricky Women zum Beispiel. Tricky Women hat gestartet, kennen Sie, das ist dieses Trickfilmfestival, hat gestartet mit wenig Geld, die haben dann ein super Programm auf die Beine gestellt und siehe da, es war ein Bombenerfolg. Und es kamen aus sämtlichen Ländern unglaublich viele Menschen, weil es sowas auf der Welt eigentlich überhaupt nirgendwo gibt. Ja, ein Trickfilmfestival von Filmemacherinnen. Mit keinem I in dem Fall. Ja. Und dann wollten die natürlich wieder dieses Festival machen, aber der Meilert wollte natürlich wieder dieselbe Summe hergeben. Nur wenn natürlich so ein Produkt so erfolgreich ist und der Bedarf so hoch ist, so viele Einreichungen gibt, man merkt, hey, da boomt was, da kommt was, dann tut sich die Stadt oft sehr schwer. Und da wirklich zu sagen, hey, schnell reagieren, das ist erfolgreich, das investieren wir jetzt. Ja. Das funktioniert. Das ist auch eine einzigartige Geschichte. Beim Ammerlinghaus, na klar, es ist ja nicht nur beim Ammerlinghaus, es ist ja, wie wir wissen, auch in vielen Sozialbereichen so, dass weder Indexanpassungen vollzogen worden sind, noch Rücksicht darauf genommen worden ist, dass Mieten höher geworden sind. Es ist leider so. Das ist ein Versagen der sozialdemokratischen Regierung.
Gibt es schon länger da hinten eine Frage?
Ja. Was verstehen Sie konkret unter dem Wort Jugendkultur, was alles umfasst?
Puh, das ist eine ganz schwierige Frage, die Sie hier stellen. Ich denke noch darüber nach, ich sage es Ihnen später.
Also ich wollte
aber gute Frage.
Ich wollte sagen, die Ressourcen sind ja eigentlich komplett da. Also wir haben ja alles. Wir haben ja die Leute, die was machen wollen. Wir haben den Raum eigentlich in Wien. Wir haben so viele Leute aus der Politik eigentlich, die in den unterschiedlichen Bereichen, ich sage jetzt nichts zum Bezirksvorsteher des 7., ich war ja mit meinem Projekt da, ich komme ja auch von der Illegasse im 15., ja. Also es gibt ja immer in der Partei, er war jetzt nicht so begeistert von uns, aber es gibt ja, Sie sind wahrscheinlich eher unser Ansprechpartner, es gibt ja immer einen, der da auch was machen kann. Und wenn man jetzt alle Leute, die da interessiert sind, einfach an den Tisch holt, keine Ahnung, von der Bank, von einem Unternehmensberater, die Künstler, die Kulturschaffenden, die Marketingleute, da wird man bestimmt irgendwas finden, was funktioniert. Und wenn man die alle an einen Tisch holt und die Leute findet, die sich für das interessieren, wenn man dann das Projekt der Stadt einreicht, ich meine, die können ja nicht anders als Ja sagen, weil da sind Leute, die haben Bock drauf. Ja, jetzt nicht lachen, also normalerweise sollte es das sein. Und ich denke mal, wenn die Initialzündung einfach mal kommt und solche Projekte, sage ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, 100 im Jahr oder so, die von der Basisbevölkerung initiiert sind, die von den Menschen unterstützt werden und wo sich dann einer von der SPÖ, einer von den Schwarzen, Grünen, keine Wurscht, also einfach dranhängt, ja, und dann einfach das machen. Also ich meine, ich will jetzt mal die Vergangenheit vergessen, sie leben im Hier und Jetzt, dann sollten wir doch hier und jetzt mal damit anfangen. Also das wäre jetzt mal so ein...
Nein, noch sind wir in der Opposition, aber das wird sich ja hoffentlich nach Oktober ändern. Ja, das, jo, eh, so würde ich nämlich darauf antworten. Ja.
Ich wollte noch kurz darauf zurückkommen. Kultur ist ja ein sehr weiter Begriff und ein egalitärer Begriff, finde ich es schon mal ein bisschen schwierig, wenn man von kulturfernen Schichten spricht. Das ist eine kleine Kritik am Rande. Kultur steht für sich, Kulturpolitik verfolgt immer ein Ziel und hat eine Vision. Das heißt, Kulturpolitik geht es auch um Ein- und Ausgrenzung gewisser kultureller Praktiken. Und in diesem Sinne würde ich gerne wissen, was ist die Vision der Wiener Grünen, was soll erreicht werden durch die grüne Kulturpolitik?
Also die Vision, wenn ich wirklich sozusagen den kulturellen Garten Eden entwerfen darf, wobei ich eigentlich aufgehört habe, daran zu glauben, dass Politik ein religiöser Ersatz wäre. Paradiese schaffen wir nicht, aber gute Rahmenbedingungen. Aber die Vision, die ich schon habe, ist, dass Kultur ein wieder, ich glaube, das war in Wien schon mal so, wieder ein wesentlicher Motor und Faktor in dieser Stadt ist, der viele Menschen bewegt, viele Menschen interessiert und auch zu einem persönlichen Lebensglück beitragen kann. Und zu denen es nicht zum Lebensglück, sondern zumindest eine Erfahrung, die einem vorwärts bringt. Das ist zum Beispiel meine, warum ich überhaupt mich für Kultur zu interessieren begonnen habe oder für Kunst. Ne? Das, also, als ich als noch pubertierender Junge zum ersten Mal in Museen gegangen bin, bewusst, da waren wir am Anfang auch noch Fahrt. Ja? Und irgendwann einmal kam der Punkt, wo ich begriffen habe, was da passiert. Und im Grunde genommen, ich meine, es ist natürlich jetzt eine persönliche Erfahrung, die ich jetzt nicht für alle gelten muss. Ja? Aber das Schöne an Kunst ist doch, wenn man selbst dadurch sein Leben bereichert. Und je mehr Leute das können, umso besser ist es.
Wir waren vorher schon mal beim Punkt Kulturarbeit, sprich eigentlich Rahmenbedingungen, unter denen Kulturarbeit passiert, also unter denen Kulturproduktion passiert. Nun kann man ja sagen, und das kann man auch seit diesem BMUKK-Bericht sehr offiziell verkünden, dass die Situation von Kulturschaffenden nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich als sehr, sehr prekär gilt, sprich es gibt kaum fixes Einkommen, sehr, sehr viele kleine Gruppen, die mit sehr, sehr unsicheren Fördermitteln umzugehen haben. Was können die Grünen, vor allem in Wien, da tun, um die Situation von Kulturschaffenden zu verbessern?
Naja, wir wollen das ja nicht nur in Wien verbessern, sondern österreichweit, vor allem mit der Grundsicherung. Also die Grundsicherung ist eine zentrale Forderung nicht nur der kulturpolitischen Grünen, sondern aller Grünen. Und wir werden nicht müde werden, das so lange und so effektiv zu fordern, bis es umgesetzt ist.
Grundsicherung oder Grundeinkommen?
Grundsicherung.
Da sind wir ja vom Kulturrat sehr enttäuscht über euch, genau so, dass ihr dann nicht so weit geht. Und ich stelle dann jetzt auch gleich mal die Gretchenfrage. Ich finde, und mach noch einen kurzen paar Bemerkungen. Ich finde, was du hier vorgestellt hast, ist nicht unschön, aber doch sehr allgemein. Und vom Profil her unterscheidet es sich nicht so großartig von dem, was ich an zwei Abenden von Frau Schmid gehört habe. Die ist genauso begeistert, da sie auch Bildungsministerin ist, von der Jugendarbeit, dem Zusammenwirken soziokultureller Gritzelarbeit, weiß nicht was. Das ist ein wenig scharfes Profil einerseits, sage ich mal, was aber andererseits sozusagen von dem, was ich von der Bundespolitik weiß, kongenial zusammengeht mit der SPD. Die Gretchenfrage ist die umgekehrte. Ihr habt euch überhaupt nicht positioniert. Aus der Oppositionsrolle hat Marie 11 von 13 Anträgen zusammen mit Mabo gestellt, also Schwarz-Grün hat als Opposition funktioniert. Positioniert ihr euch noch zur Wahl? Gibt es da eindeutige Aussagen?
Also
viele leiden ja unter dieser Nicht-Positionierung. Gibt es da strategische Überlegungen von den Grünen dazu?
Jetzt kulturpolitisch oder allgemeinpolitisch?
Muss ja allgemein dann sein.
Ja, okay. Ja, genau, ja. Also das Wahlprogramm wird ja jetzt gerade erstellt. Ja. Ja. Ich sitze nicht im Wahlkampfteam der Wiener Grünen, also kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Aber ich gebe dir recht, also eine Schärfung in vielen Bereichen, ja, gerne, daran arbeiten wir. Aber es ist natürlich so ein Setting auch immer schwierig, nicht? Also wenn ich aber jetzt zum Beispiel von der Ausbildung, wie ich vorhin gesprochen habe, natürlich ist das konkreten Forderungen verknüpft. Also Ausweitung der kreativen bildnerischen Erziehung, Musikunterricht und so weiter in den Schulen. Ja? Viel mehr außerschulische Angebote. Das sind ganz konkrete Forderungen.
Ja? Ich fand zwar, wenn ich noch eins im Feedback, also weil das gerade vorher, du hast gesagt, im 15. ist nichts. Gerade der 15. ist Soho Otterkring. Da gibt es ist eben genau was.
Das ist nicht 15. Das ist 16.
Okay. Okay, sorry,
genau. Und Rudolfsheim 5 Haus
ist es. Ja, genau. Und die Brunnenpassage, aber das ist dann auch 16.
Ja, das Brick 5
gibt es noch. Ja, aber es gibt das Brick 5 und das Brick 5 hat auch eine interessante Geschichte für den Fall, dass sie stimmt. Ja. Das weiß man bei Regisseuren nie. Die werden dauernd angerufen, warum sie nicht spielen und neulich soll sich sogar die Stadt darüber beschwert haben, dass sie so wenig spielen. Das heißt, die könnten das ganze Jahr unentwegt spielen, weil ständig Leute kämen. Ich weiß es nicht, ich bin in ein paar Aufführungen gewesen und da war, was man von nicht allzu vielen Off-Bühnen auch abseits der Premieren, waren die ziemlich voll. Nun muss man natürlich sehen, dass die nicht sehr viele Plätze haben. Also die haben, glaube ich, 60 Leute, hat sie gesagt, die Krasnick, stopfen sie rein. Und das ist natürlich, 60 Leute sind nichts. Ich weiß nicht, im Schauspielhaus gehen, glaube ich, 300 rein oder so irgendwas. Also, aber...
Vielleicht mit Mikro.
Sorry. Einfach ein größeres Theater.
Die kriegen 60.000 Euro im Jahr, was ja nichts ist, und haben einen privaten Sponsor, der ihnen das Ding umgebaut hat. Also das ist, sagen wir mal, würde ich sagen, wenn es wahr ist, dass es so ist, ist es eine erfolgreiche Initiative.
Ich wollte noch ganz kurz auf das Thema Kulturarbeit von vorher anschneiden, weil als Antwort gekommen ist, dass eine Grundsicherung da quasi die Rahmenbedingungen verbessert. So wie ich das momentane Modell der Grundsicherung, die ja von der Regierung präsentiert worden ist, verstanden habe, heißt das vor allem in Wien eine Verschlechterung von der Situation von Menschen, die jetzt nicht Erwerbsarbeit nachgehen. Also ich finde das problematisch, dass das als Lösungsvorschlag verkauft wird.
Ich habe aber nicht den Regierungsvorschlag gemeint, weil die Grünen haben ja wieder andere Form der Grundsicherung als das, was von der Bundesregierung vorgeschlagen wird.
Und warum kein bedingungsloses Grundeinkommen?
Ich bin nicht der Sozialsprecher der Wiener Grünen, ich könnte das jetzt gar nicht beantworten. Kannst du das, Zingl? Ich frage es mir auch gerade. Ja.
Aber wo ihr beide da seid, das ist auch so eine Frage. Ich finde das auch so ein Heterogen zwischen dem Wohnsitz und dem...
Na, er ist jetzt also reingekommen und ich habe mich jetzt urgefreut, dass ich ihn gesehen habe. Ja. Hallo Wolfgang. Also, was er sich interessiert dafür, freut mich.
Ja. Zwei Nachfragen vielleicht zur Zuspitzung. Erstens glaube ich den Vorwurf, dass zeitgenössische Architektur nicht ökologisch bauen kann, den kann man so nicht stehen lassen.
Habe ich nicht gesagt.
Doch, er war impliziert, weil es keine Antwort auf die Frage
nach
dem Landmark war. Also sozusagen, soll das sozusagen wirklich so ausschauen, dass es wirklich auffällt? Da möchte ich einfach ja oder nein. Und zweite Nachfrage eben zu den Kulturzentren. Die Kuratorin von der Berlin Biennale, die Katrin Romberg, wurde in Berlin von der Szene dort massiv als Gentrifiziererin auf großen Plakaten beschimpft, weil sie mit der Berlin Biennale auch in sozusagen problematische Bezirke wie Kreuzberg an die Grenze zu Neukölln und so weiter gegangen ist, weil die Szene dort Angst hat,
dass das Gebiet aufgewertet wird und dann zu teuer für sie. Das heißt, gibt es von den Grünen Überlegungen, sowas wie eine Abpufferung von Gentrifizierungsprozessen auch darüber nachzudenken?
Na, das geht immer Hand in Hand, also mit Preisen, nicht? Das hat mit Mietgesetzen zu tun. Ja? Und das hat natürlich mit dem, also dasselbe kennen wir ja auch von El Raval in Barcelona, als sie das Mac Bar hingestellt haben, was prinzipiell eine super Idee war, ist natürlich das Viertel dermaßen aufgewertet worden, dass mittlerweile die armen Leute wegziehen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Das ist ein Riesenproblem. Das schaffst du natürlich, da hat Wien übrigens einen Riesenvorteil, das muss man ja wirklich dazu sagen. Ich bin nämlich ein glühender Anhänger von Gemeindewohnungen. In Wien gibt es durch Gemeindewohnungen tatsächlich ein Preisregulativ, das viele andere europäische Städte wirklich nicht haben. Ja. Ich kenne die Situation in Berlin diesbezüglich jetzt nicht, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie viele Gemeindewohnungen die so haben und wie viel sozialen Wohnbau es dort gibt. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist wirklich ein Glück in Wien, ja, auch wenn die Mieten viel zu teuer mittlerweile sind, stimmt auch, aber im europäischen Vergleich sind sie immer noch besser, einfach weil es diesen Regulativ gibt durch die vielen, vielen Gemeindewohnungen, die wir haben. Das ist eigentlich ein Glück Wiens.
Aber eben, weil vorher zum Beispiel auf der Seite von der Arbeiterkammer mit den Leerständen verwiesen worden ist, wenn ich mir als Kulturschaffender da die Mietpreise anschaue, dann sind sie für die wenigsten Initiativen, die ich kenne, leistbar. Also allein schon die bestehenden.
Also ich finde, dass der Marco jetzt seit einer Stunde erklärt, was der Unterschied zwischen einer grünen Kulturpolitik ist und einer sozialdemokratischen mehr oder weniger. Und dass dann die Frage kommt, was ist der Unterschied zwischen sozialdemokratischer Kulturpolitik und der Grünen. Also das kann ich jetzt einmal nicht ganz nachvollziehen, weil er hat es ja wirklich eine Stunde lang erklärt und meiner Meinung nach auch recht deutlich. Aber ich will dir jetzt eine Frage stellen, um das noch vielleicht deutlicher zu machen. Weil es gibt schon natürlich sozialdemokratische Politiker und Politikerinnen, die bei jeder Gelegenheit ähnliche Programme haben, wie wir sie auch haben, aber in der Praxis schaut es dann immer ganz anders aus. Und der Unterschied vielleicht zu den Grünen ist der, wir hatten noch gar nicht die Gelegenheit zu beweisen, ob das, was wir nämlich so grundsätzlich und bottom-up immer wieder sozusagen fast gewachsen wollen, auch umsetzen, während es in anderen Fällen oft der Lippenbekenntnis ist. Meine Frage an dich, und es fehlt mir, hat mir bei der letzten Diskussion schon beim Woller gefehlt, was hältst du von dieser Einstellung der sozialdemokratischen Bezirksgrünen, in den von ihnen regierten Bezirken die Kulturgelder an parteinahe Vereine zu geben?
Ja, ich habe das ja auch mit, ich habe auch die Zahlen mit, aber es ist wahrscheinlich die Zahlen wurscht. Nein, es gibt ja nicht nur sozialdemokratische Vereine, muss man dazu sagen, sondern die ÖVP hat ja auch ihre Vereine. Und es gibt auch von der FPÖ mittlerweile ja ein Institut, das immer ganz brav aus dem Kulturbudget finanziert wird, nämlich das Kaetan-Felder-Institut. Und die drei Parteien sind sich auch ganz einig, dass man dann immer schon brav zustimmt, was die anderen Parteien. Also diese Quersubventionierung für Parteien und Vereine ist unmöglich. Und das ist das, da warst du noch nicht da, das haben wir nämlich schon besprochen. Nämlich auch in vielen sozialen Vereinen, wo eher für Subventionsnehmer und Nehmerinnen, Geber und Nehmer sozusagen ident sind. Ein Punkt vielleicht, wenn ich jetzt noch einmal einen anderen Punkt aufwerfen darf, weil ich hatte immer gefragt, das werde ich mal meine eigene Initiative und sag was. Eine der größten Überraschungen für mich, als ich 2005 dann damals Gemeinderat geworden bin und zum allerersten Mal den Kulturausschuss dort saß als stimmberechtigtes Mitglied, war, dass ich anschließend was gebraucht habe, was wir im Kulturausschuss hatten, und ich im Internet nachschauen wollte, welcher Tagesordnungspunkt war das. Und ich habe das ja nicht einmal gewusst. Das steht nirgendwo im Internet. Es wird im Amtsblatt der Stadt Wien, glaube ich, veröffentlicht. Irgendwann einmal, dann viel später. Also daraufhin, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen grüner Kulturpolitik und sozialdemokratisch auf jeden Fall, ich fürchte auch der ÖVP und ich fürchte auch der FPÖ, ist, warum ist das alles hinter verschlossenen Türen? Warum werden ich beschließe da Millionenbeträge, habe ich mir damals als neuer Gemeinderat gedacht, und keiner erfährt davon. Weil vieles, was dann einstimmig beschlossen wird im Kulturausschuss, das wird ja im Gemeinderat gar nicht mehr behandelt. Das heißt, es wird gar nicht mehr diskutiert. das ist fernab von jeglicher Öffentlichkeit. Das war ja einer der Gründe, warum Marie Ringler und ich angefangen haben, den Kulturausschuss zumindest auf unseren Blogs zu veröffentlichen, damit es irgendeine Öffentlichkeit gibt. Aber das ist, und gleichzeitig, ich kann mich noch erinnern, als ich dann Gemeinderat geworden bin, dann hat mir der niederländische Botschafter hier in Österreich erzählt, er wollte ins Parlament zum Außenausschuss. Oder wie immer das dann auch heißt, also außenpolitischer Ausschuss. Und dann wurde nicht reingelassen, weil es ist nicht öffentlich. Dann denke ich mir, und da sehe ich einen, den gewaltigsten Unterschied einfach auch in Politikverständnis grundsätzlich und in Demokratieverständnis auch. Erstens einmal, so etwas wie ein Neubau wie ein Museum muss in einem diskursiven, in einem öffentlichen Debattenprozess entstehen. Ich glaube nicht daran, dass man sagt, wir haben die Lösung, da habt's und jetzt kommt's rein und besucht es. Daran glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht daran, dass alles, also was man zum Beispiel aus dem Ronnacher macht, hey, das ist doch das spannendste Projekt, wenn wir sagen, wir wollen aus dem Ronnacher mal was Neues machen. Was habt denn ihr für Ideen? Das wäre doch die Aufgabe der Politik, statt dass immer alle kommen, was die Politik soll, die Politik muss, die Politik muss. Demokratie bedeutet Beteiligung von allen, bedeutet immer ein partizipativer Diskussionsprozess. Und ich habe immer das Gefühl, diese Zivilgesellschaft ist in Österreich so unterentwickelt im Vergleich zu anderen Ländern. Man regt sich immer auf, aber man mischt sich nicht ein. Ich will in Wien, und das ist vielleicht eine Vision, um auch diese Frage zu beantworten, ich will auch eine Demokratie, in der sich alle mitmischen und jeder eine Meinung hat und wo wir alle super miteinander streiten und debattieren, wie etwas auszusehen hat. Ich finde dieses die Politik soll richten und dann jammern und da kann man aber eh nichts machen, ich finde diese Haltung unerträglich. Ich halte es nicht mehr aus. Das ist wirklich etwas, was ich ändern möchte. Ich möchte, dass in dem Kulturausschuss Leute, die eine Subvention beantragen, dann dort sitzen können, mitdiskutieren können und ich als Politiker, Frau so und so oder Herr so und so, die jetzt 150.000 Euro, um mit irgendwas zu sagen, Steuergelder haben möchte, die sich die direkt befragen kann. Was hast du vor? Was ist der Plan? Und so. Bei mir kommt ein Beamter mit einem Akt. Und ich kann nur den Beamten fragen, warum er diesen Akt eingeliefert hat. Was ist das für eine Demokratie? Also das betrifft übrigens nicht nur die Kulturpolitik, das ist eine allgemeine. Ja? Aber ich ertrage es nicht mehr und da würde ich mir wirklich eine völlig neue Art von Politik wünschen.
Vielleicht noch ein anderer Bereich, wo man sich von der SPÖ abheben kann. Es gibt momentan einerseits von Meinrad Bocconi eine Plattform, die sich Wien denkt weiter nennt, wo kulturpolitische Perspektiven nach etlichen Jahren des kulturpolitischen Machens quasi präsentiert werden, was an sich schon eine gewisse Hohn in sich birgt. Zuletzt sind dort einige Artikel zum Thema Copyright und geistiges Eigentum erschienen, die sehr wenig gute Resonanz gefunden haben in der Online-Community. Was stellen sich denn die Wiener Grünen, auch das ist ja auch kulturpolitisch ein starkes Thema, zum Thema Copyright und geistiges Eigentum vor? Was ist da?
Einer der spannendsten, schwierigsten und interessantesten Themen, die uns in den nächsten Jahren absolut begleiten wird. Und das wirklich Tolle an diesem Thema ist, es hat noch niemand die Weisheit mit den Löffeln gegessen. Es gibt noch nicht die Lösung. Und immer wenn man dann glaubt, eine Lösung gefunden zu haben, kommt man drauf, dass es schon wieder irgendwo ein Problem gibt. Ich war jetzt gerade in Brüssel zufälligerweise, mit der Web-Community. Wir haben an einem Panel teilgenommen, das war von den europäischen Grünen, da ging es genau um das Financing Culture in the Digital Era. Da wurden alle Punkte diskutiert, natürlich ergebnislos, wie immer in diesen Fragen, von Kulturflatrates bis Flatter. Es gibt dieses neue System Flatter, wo man selbst als User sagt, das war jetzt ein guter Beitrag, da gebe ich jetzt Geld her. Ja. Es waren die Fragestellungen nach, wie lange soll Urheberrecht gültig sein. Sind wir nicht eigentlich, und das ist ja das Interessante, also durch die Technologie hat sich so dramatisch verändert, Kultur ist so völlig neu konsumierbar und das sind so wunderbare Technologien eigentlich. Ja. Und wir haben einfach noch gesetzliche Rahmenbedingungen, die diese Technologien überhaupt keinster Weise berücksichtigen. Ich bin sehr dankbar, ich meine, im Parlamentsclub gibt es jetzt einen Vorschlag zum Urheberrecht, auch umstritten. Das ist ja das Schöne daran, weil es noch so ein wunderbarer Diskussionsprozess ist, der noch in alle Richtungen geht. Es gibt niemanden, der derzeit die Lösung hätte. Aber es ist eine der größten Herausforderungen, die wir jetzt angehen müssen.
Vielleicht bewegen wir uns ja zeitmäßig langsam Richtung Ende. Gibt es inzwischen eine Beantwortung zu der Frage mit der Jugendkultur?
Alles, was Jugendliche machen, ist Kultur.
Ist das zufriedenstellend?
Ja, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Also, Leute, ich meine, ob sie jetzt tanzen, rappen, ob sie Musik machen oder ob sie eine gewisse Mode sich unterwerfen, Gruppen bilden, das ist doch alles Jugendkultur. Ja. Ja, klar.
Genau. Ich hab davon ganz lange nichts gewusst, viel zu lange nicht, und das, glaube ich, vom Stadtrat bei einer Veranstaltung beim Hupsi irgendwann gehört und dachte erst, der macht einen Witz.
So. Ist das Neubau?
Ja, na überhaupt, also sozusagen die Dimension des Ganzen, ja. Mhm. Weil die Leute setzen sich ja immer Denkmäler und das Kabelwerk sollte sein erstes Denkmal werden, hat nicht richtig geklappt. Jetzt setzt er gleich irgendwie eine Dimension noch größer an und seht ihr, dass das grundsätzlich stattfindet? Seht ihr das irgendwie auch kritisch? Oder ist das d'accord, weil es so gut funktioniert in anderen Städten auch? Also einfach die Frage angesichts der Rahmenbedingungen, die im Moment sind, muss so ein Ding her? Muss da noch so ein Schinken her? Ist das also, das, was Wien jetzt braucht,
ja, für das Geld? Hat 170.000 Besucher im Jahr, ja, da ja. Kann das Kabelwerk nur davon träumen. Ich meine,
ich will die beiden Sachen nicht miteinander vergleichen, aber sozusagen muss jetzt noch so ein Wien-Identifikationsschinken gerade jetzt her. Und du hast schon gesagt, unter welchen Bedingungen das Sinn macht und wie es interessant sein könnte, aber ich war erstmal einfach nur verdutzt.
So. Also, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Wien-Museum warst, es ist wirklich grauenhaft. Also diese Dauerausstellung wird dringend neu gemacht. Es gehört viel mehr Flexibilität rein. Also so wie es jetzt ist, entspricht es sicherlich keinem kommunalen Museum, wenn man sich im 21. Jahrhundert wünschen soll. Es gehört wirklich dringend neu gemacht. Natürlich wäre es möglich, auch am Karlsplatz, an diesem Hertelbau mit Zubauten, Anbauten, zusätzlichen Bauten oder dergleichen etwas zu machen, wenn es da einen tollen architektonischen Entwurf gäbe, wieso auch nicht. Ich finde es prinzipiell schon richtig, dass man zu gewissen Zeiten auch seinerzeit sein Bauwerk gibt und seinen Rahmen gibt. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ich jetzt unterschiedliche Meinungen höre aus dem Museum und aus dem Kulturstadtratsbüro. Also, was jetzt da alles in dieses Museum hineinkommen soll, das macht mir schon wieder Angst und Bange. Also da soll jetzt noch ein Kino rein und das noch rein und das noch rein, und das verstehe ich nicht. Also ich würde mich jetzt einmal gerne auf das Wien-Museum konzentrieren, zumal es wirklich prekär ist. Ganz prekär, das muss man dazu sagen, ist das die Depotsituation. Es gehen im Wien-Museum, im Lager, echt die Kunstwerke derzeit kaputt, einfach wegen Feuchtigkeitsschäden, wegen Schimmel und wegen allem. Naja, die mieten jetzt in der Stadt ständig irgendwelche Gebäude an, damit sie es irgendwo unterbringen. Das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ja? Die brauchen ja gescheit Depot.
Nein, du kannst die Sachen, die restauratorisch problematisch sind, es geht nicht um Kunstwerke, sondern es geht vor allem
auch um Kunstwerke. Das Wien-Museum hat aber viel mehr Kunst, als die meisten Leute wissen. Es hat unglaublich viel Kunstwerke.
Es geht auch um Kulturgut, und du kannst die Sachen nicht sozusagen dort rausnehmen und in ein Depot stellen, auch wenn es trocken ist, ohne die vorher restauratorisch zu behandeln, dann sind sie erst recht hin. Also das Problem ist, dass sozusagen der Prozess lieber dort lassen, in der Klimabedingung im Moment, ja, und wenn es ein ordentliches Depot gibt, dann aber sozusagen mit vorausgehender Restaurierung das Ganze sozusagen entsprechend behandeln. Weil ich war vor kurzem auf einer Tagung oder einer Abenddiskussion in der Angewandten, wo es eben darum ging, wie scheide ich Dinge auch aus einem Museum aus. Und dort ist man drauf gekommen, dass sich 20% vieler Museumsbestände, nicht nur Kunstmuseen, von selber erledigt, weil sie schlicht und einfach kaputt werden in den Depots und zu Staub zerfallen, verschimmeln, sonst irgendwas. Und das sollte man im Wien-Museum vielleicht vermeiden.
Genau, und das passiert aber, das wissen Sie auch. Ja,
vielleicht gibt es noch ganz abschließende Fragen oder vielleicht irgendein abschließendes Statement zu der Diskussion. Es gibt ja sicher vielleicht nachher noch die Möglichkeit, die eine oder andere Frage so zu klären.
Ja.
Also ich stehe jetzt auch gerne noch zur Verfügung. Ja, das abschließende Statement wäre, einen schönen Abend noch.